Ja, warum Dauernörgler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörgler. Wie gewohnt an den Mikrofonen auch heute wieder.
Engin Karahan,
Eden Güvercin
und Murat Kaiman. Und heute haben wir die Ehre, einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Heute ist mit beim Dauernörgeln unterwegs Ruşen Timur Aksak aus Wien, unser Freund und Kollege, kann man so sagen, als freier Berater, früherer Pressesprecher der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, also der Kenner der muslimischen Szene, der muslimischen Gemeinschaften in Österreich. Und heute dankenswerterweise bei uns zu Gast, um die Ereignisse in Wien, insbesondere nach dem Anschlag in Wien und den Weiterungen, die es da gab, einzuordnen und zu kommentieren. Wir freuen uns sehr auf seine Expertise und seine Innenansichten. Herzlich willkommen, Timusch.
Servus.
Ja, ihr hört's, er kommt aus Wien und daher nochmal auch in der entsprechenden Lautfarbe sozusagen die Expertise, die gleich mitschwingt. Ja, was ist passiert? Wir haben gehört, es gab da Ereignisse nach dem Anschlag in Wien, in der Aufarbeitung der Ereignisse war die Rede von Versäumnissen der Ermittlungsbehörden und dann weitere Razzien gegen Strukturen, die im Verdacht stehen oder beschuldigt werden, Terror zu unterstützen oder zu finanzieren im weitesten Sinne. Das alles wurde in den Medien kolportiert. Aber was sind so deine Einschätzungen und Einordnungen der Ereignisse in Wien?
Ja, also wir hatten ja diesen schlimmen Anschlag bei uns in Wien am 2. November, nicht? Und das war ja ein klassisch, also wirklich, da hat sich auch der Attentäter zum IS bekannt und das war wirklich auch ein Anschlag in der Reihe eben von diesen Anschlägen, zum Beispiel in Paris, im Bataclan und so weiter, nicht? Genau eine Woche später kam es eben zu einer sehr, sehr großen Razzia im ganzen Bundesgebiet, also im österreichischen Bundesgebiet, gegen mutmaßliche Muslimbrüder, gegen deren Vereine, Stiftungen, aber auch Moscheegemeinden. Und da entstand natürlich schon durch die Umstände und die zeitliche Nähe natürlich auch der Eindruck, dass die Razzia gegen die mutmaßlichen Muslimbrüder in irgendeinem kausalen Zusammenhang mit dem Anschlag eben stehen könnte, sollte, würde. Heute wissen wir nach sehr, sehr intensiven Tagen und auch heftigen Debatten, dass die Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Muslimbrüder bei uns in Österreich seit längerer Zeit laufen, dass wohl auch hier von Seiten Israels und Ägyptens sozusagen auch ein Wunsch da war, gegen diese Kreise zu ermitteln. Wir wissen heute, was wir wissen ist, es wurden keine Waffen, kein Sprengstoff gefunden. Es wurden allerdings Vermögenswerte in der Höhe von 25 Millionen Euro sichergestellt. Also ich möchte auch da dazu sagen, da geht es halt nicht nur um Bargeld. Also Bargeld wurde, maximal so um die 200.000 Euro sichergestellt. Der Rest ist wirklich halt Vermögenswerte, die sichergestellt worden sind. Es geht jetzt ganz konkret auch seit ein paar Tagen, ich habe das ja mit Eren schon auf Instagram mal kurz besprochen, es geht halt unter anderem jetzt um einen ganz konkreten auch Politologen. Viele kennen ihn, wenige durften ihn noch bis vor einigen Tagen namentlich nennen, da zwar jeder wusste, um wen es sich handelt, aber eben aufgrund der Rechtssituation und solange er sich nicht geäußert hatte, durfte man nicht sagen, dass es sich um Farid Hafez handelt. Dadurch, dass er jetzt aber auch quasi selbstständig an die Medien gegangen ist, jetzt eben letztens, gerade gestern, vorgestern, ein großes Interview in der Presse, in der bürgerlich-liberalen Presse, gegeben hat. Ja, jetzt können wir das Thema auch zum Beispiel konkret besprechen und auch die Person benennen. Also man wirft eben auch Farid Hafez, der eben auch euch in Deutschland, glaube ich, ein Begriff ist, der ja sozusagen ganz groß im Bereich der Islamophobieforschung unterwegs ist, auch über die Grenzen Österreichs hinaus. Man wirft ihm halt vor, ein Muslimbruder zu sein und eben Teil dieses größeren Netzwerkes zu sein. Im Augenblick ist es so, die Betroffenen, die Einvernommenen sagen halt, sie werden eben Opfer der Umstände, dass eben die Razzia sehr heftig ausgefallen ist. Also auch die Art und Weise, wie die Razzia geführt worden ist, soll sehr heftig gewesen sein. Und sie sagen halt auch, beschuldigen den österreichischen Innenminister, den Nehammer, dass er das quasi eben losgetreten hätte, um die Ermittlungspannen beim Attentäter von Wien, die es ja gegeben hat, quasi zu vertuschen oder zu überdecken. Während hingegen die Regierungsseite, insbesondere die konservative ÖVP, natürlich weiterhin der Meinung ist, ihr wäre hier ein Schlag gegen den sogenannten politischen Islam gelungen und die weiteren Fortschritte bezüglich Ermittlungen werden jetzt sowieso von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Graz dann uns mitgeteilt werden anscheinend.
Also meine Beobachtung ist, dass er gerade auch über das Versagen der Sicherheitsorgane im Kontext dieses Anschlages ja schon sehr detailliert und breit thematisiert wurde. Also ja. Hat denn überhaupt, dieser Vorwurf wird ja immer wieder ins Feld geführt, so nach dem Motto, okay, die Regierung beziehungsweise die Sicherheitsorgane wollen halt von der von dem eigenen Versagen oder von den eigenen Fehlern ablenken. Also haben sie mal ganz schnell diese Razzia auch auf diese sehr aggressive Art und Weise vollzogen, um halt von diesen Dingen halt abzulenken. Aber wirklich funktioniert hat es ja nicht. Also wenn ich das beobachte, dann sehe ich gerade auch von politischen Akteuren, aber auch medial wird diese Kritik ja auch sehr, sehr, also kurz nach dem Anschlag sogar, sehr, sehr klar formuliert und auch artikuliert. Ist das wirklich, wenn wir uns, es gab ja einige Journalisten, die ja auch gewissen Zugang zu den Ermittlungsakten haben und so weiter, und man bekommt ja dann halt auch wirklich sehr detailliert mit, dass schon seit mehr als einem Jahr, glaube ich, sogar Telefone und diverse Kommunikation zwischen diversen Personen etc. ja überwacht worden sind. Wie ist da deine Beobachtung? Hat diese Strategie, nehmen wir mal an, dass es diese Strategie seitens der Regierung gab, überhaupt funktioniert, um von dem eigenen Versagen abzulenken?
Ich sag's mal so, diese doch heftigen Pannen, soweit wir das sagen können, beim Attentäter von Wien, der ja eben unter anderem in der Slowakei, also das ist ja gleich hier der Nachbarstaat, der dort quasi Munition für ein Sturmgewehr kaufen wollte, für jenes Sturmgewehr, das er eben später beim Anschlag auch benutzt hat, und wo die slowakischen Behörden sogar sehr, sehr detailliert sofort sich bei ihren österreichischen Kolleginnen und Kollegen gemeldet hatten und gesagt haben, hey Leute, hier will sozusagen ein sehr, sehr, einfach ein Typ, der sehr suspekt war, hat versucht, hier quasi Munition für ein Sturmgewehr zu kaufen. Also die hatten auch alles geliefert, also bis hin zum Autokennzeichen, also mit dem sie nach Slowakei gefahren waren. Ja. Und das alles hat aber dann in Österreich nicht dazu geführt, dass es sofort den Zugriff gegeben hat. Das auch nochmal zur Erinnerung, der Attentäter war ja bereits im Gefängnis wegen dem Terrorparagrafen 278 bei uns. Der hatte versucht, nach Syrien auch auszureisen, wurde in der Türkei bereits festgesetzt, wurde dann quasi von der Türkei nach Österreich abgeschoben und wurde dann eben auch hier nach dem Terrorparagrafen verurteilt. Der war ja relativ frisch draußen, ne? Und hat anscheinend eben diese Deradikalisierungs Meetings, diese Sprechstunden nenne ich sie ja immer. Er hat zumindest nicht den Eindruck erweckt, dass dass er jetzt akut gefährlich wäre anscheinend. Und deswegen durfte er auch sozusagen seine Vorbereitung am Ende des Tages treffen. Und ja, das hat leider dazu geführt, dass eben auch dann natürlich auch Rücktrittsforderungen an Nehammer, also an den österreichischen Innenminister, ergangen sind. Hm. Der hat zumindest das geschafft, beziehungsweise die ÖVP als als Regierungspartei, als Stärkste, konnte zumindest mit dieser Razzia ein paar Tage Zeit gewinnen, ein bisschen zumindest bei befreundeten Medien oder ihn eher wohlwollend gesonnenen Medien eher den Druck auch von Nehammer reduzieren. Ich sage es mal so, Nehammer ist angezählt wegen den Ermittlungspannen bezüglich dem Attentat von Wien. Und ich würde sagen, wenn jetzt zum Beispiel, ich warte eigentlich jetzt nur darauf, ob es zu einer Anklage kommt und wenn ja, nach welchen Kriterien. Also man wirft ja sozusagen den mutmaßlichen Muslimbrüdern eine ganze Reihe von schweren Straftaten ja vor. Das ist ja nicht nur die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, das ist auch die Terrorfinanzierung, das ist auch die Etablierung einer kriminellen Vereinigung. Das ist mal zumindest die Ansage gewesen. Und wenn aber am Ende des Tages dann, wie auch mein Eindruck auch, also mein Gefühl geht ja eher in die Richtung, dass wir am Ende sehr viele wahrscheinlich so Vergehen finanzieller Natur haben werden. Also bei diesen ganzen Stiftungen und Vereinen. Und also da glaube ich, dass da wirklich einiges zusammenkommen könnte, dass natürlich, sagen wir mal, dieses Netzwerk, das hier erfasst worden ist, finanziell austrocknen könnte über die nächsten Jahre. Aber wenn die Anklage nicht mehr hinbekommt als finanzielle Vergehen, dann wird sich die Frage stellen, lieber Innenminister Nehammer, wohin die Reise? Und da schon quasi wegen dem Attentat ja angezählt ist massiv, also aus meiner Sicht doch deutlich angezählt ist, wäre natürlich dann eine schwache Anklage oder wenn es gar dazu kommt, dass es zu gar keiner Anklage kommt. Also dass diese Dinge einfach nur ans Finanzministerium weitergegeben werden, weil es sich hier um finanzielle irreguläre Aspekte handelt und die sollen sich das mal anschauen, eine normale Finanzprüfung machen oder sowas. Mhm. Also das wird sich einfach noch zeigen. Im Augenblick geht es halt eher darum, dass beide Seiten, sage ich jetzt mal, also die Betroffenen, denen man vorwirft, Muslimbrüder zu sein und diese Netzwerken, diesem Netzwerk anzugehören. Und auch der anderen Seite, also der Regierungsseite, versuchen halt einfach jetzt ihre Narrative natürlich zu etablieren. Aus Sicht von den Betroffenen, also von den Einvernommenen, geht es halt hier darum, dass wir einen bösen Überwachungsstaat hätten, der eben einfach friedliche Muslime kriminalisieren will. Und aus Sicht der Regierungskoalition ÖVP handelt es sich hier um einen ganz, ganz wichtigen Schlag gegen den politischen Islam und mit dem ersten Schlag sollten am liebsten quasi weitere Schläge und Razzien folgen. Ja? Aber wie gesagt, im Endeffekt wird sich entscheiden, wenn und ob die Staatsanwaltschaft in Graz Anklage erheben wird und das kann sich noch ziehen. Also im Augenblick geht es halt wirklich eher darum, wer hat welches Narrativ und welches Narrativ gefällt sozusagen dann wem besser.
Ich glaube, das Spannende ist halt auch Narrative der beiden Seiten mal genauer sich anzuschauen. Ich meine, klar, man sieht, dass im Kontext dieses Anschlags grobe Fehler passiert sind und dass natürlich von der Seite der politischen Verantwortlichen diese Razzia natürlich in dem Sinne halt auch Stück weit inszeniert wurde, um vielleicht von anderen Dingen halt abzulenken und von eigenen Verfehlungen und so weiter. So funktioniert leider Politik. Das ist das eine, aber das andere ist ja halt auch das Narrativ, was versuchen zum Beispiel der angesprochene Politologe Farid Hafez hat ja in einem englischsprachigen Beitrag sogar diese Razzia mit der Reichspogromnacht verglichen und sogar Vergleiche gezogen mit der Lage der Uiguren in China, wo wir ja jetzt schon seit längerer Zeit wissen, dass hunderttausende Uiguren durch das chinesische Regime in Lagern festgehalten werden, dass da Geburtenkontrolle stattfindet, dass die übelsten Repressalien dort stattfinden an den muslimischen Uiguren. Und das ist natürlich eine Art und Weise, eines Narrativs, was versucht, ein Politologe so hinaus zu posaunen, wo er dann nach ziemlich lautstarker Kritik dann halt auch verneint hat, dass er diese Vergleiche gezogen hat und sich da quasi von sich selber ein Stück weit distanziert hat. Aber ich glaube, dass da halt auch schon eine gewisse Strategie dahinter steckt, um zumindest so eine gewisse blinde Solidarität in den eigenen Reihen zu erreichen, dass man halt bewusst diese absurden bis hin zu ekelhaften historischen Parallelen zieht. Das war so meine Beobachtung, dass anscheinend diese Razzia diese Netzwerke schon erheblich erschüttert hat, dass sie auf diese sehr unseriösen und teilweise auch sehr abstoßenden historischen Vergleiche.
Also die Nerven liegen auf jeden Fall blank.
Ja.
Ich kenne ja Farid Hafez schon noch aus meiner Zeit als Journalist, also auch vor der Pressesprecherei war das noch, kannte ich ihn, man läuft sich halt einen Weg. Wir wissen ja mittlerweile durch die Medienberichte im Zuge auch der Ermittlungen, dass nicht nur ich den Eindruck hatte, dass er ein sehr umtriebiger Mensch ist, also umtriebiger als wahrscheinlich ein normaler Politologe nun mal wäre. Ja? Und der war halt immer umtriebig und man kommt halt auch natürlich dann immer wieder auch aufeinander zu, streitet mal, diskutiert mal, wie auch immer. Aber er ist ein sehr intelligenter Mann. Also ich könnte jetzt nicht sagen, er ist halt irgendwie ein Dummkopf oder so. Er ist ein sehr kluger Mann und normalerweise auch sehr umsichtig. Manchmal hat er allerdings eben auch in den letzten Monaten, Jahren eben diese Vorsicht ein bisschen abgelegt. Also wie du weißt, hat er zum Beispiel die Finanzierung der türkischen Denkfabrik SETA zum Beispiel akzeptiert. Und das hat ihm auch damals schon und bis heute nur Kritik eingebracht, selbst von Leuten, die ihm sozusagen, die ihm immer supportet hatten, beziehungsweise die ihn auch bis heute noch supporten, aber jetzt dennoch sagen, hey, also die türkische Denkfabrik, die normal nicht unabhängig ist, sorry to say, das war zum Beispiel ein Fehler. Ne? Deswegen, wie gesagt, also ich würde auf jeden Fall sagen, er ist nun mal Betroffener. Das ist auch ganz normal, das wird auch jedem von uns so gehen, dass du emotional involviert bist, dass du eben dann auch nicht diesen normalen, dieses sachliche Expertentum einfach anlegen kannst und ganz ruhig einfach die Razzia quasi nochmal analysierst. Du bist betroffen und ich kann nur eines sagen, weil ich es ja auch auf Facebook und Co. Live gesehen habe sozusagen. Er hat sich einfach wirklich mit jedem Posting immer mehr auch in Rage geschrieben. Das hast du richtig so im Live-Takt gesehen. Und dann kam eben am Ende dieses doch sehr, sehr, sehr problematische Posting von ihm, eben englischsprachig, wo er diese Analogien gezogen hat zur Reichspogromnacht beziehungsweise auch zur Lage der Uiguren. Und als dann eben die Kritik gekommen ist, sehr heftige Kritik, also von unterschiedlichen Teilen, auch wie gesagt, Leute, die ihm jetzt nicht feindselig gesonnen wären, dann hat er halt gesagt, ja, das haben die Leute falsch verstanden oder ihr Englisch ist nicht gut genug. Jetzt hat er eben letztens, gerade eben gestern, vorgestern eben, im Presseinterview selber eingeräumt, dass es missverständlich formuliert war. Und jetzt denke ich mir halt,
selbst das kaufe ich ihm nicht ab, weil wie du schon gesagt hast, er ist ja ein sehr intelligenter Mensch. Er weiß ja schon ganz genau, was er macht. Und er hat ganz, also das ist meine, und da lehne ich mich sehr gerne aus dem Fenster. das ist einfach kalkuliert, weil er ganz genau weiß, dass bestimmte Milieus oder auch so die eigenen Leute, in Anführungsstrichen, also die muslimische Community in Österreich. Wir wissen, dass die politische Rhetorik seitens der Regierung, seitens einiger Parteien in Österreich immer populistischer wird. Und in diesem Klima natürlich diese Parallelen bewusst zu bedienen und bewusst schwammig zu formulieren, obwohl ja in diesem Beitrag es alles andere als schwammig formuliert war. Es war klar formuliert und es gab keinen Raum für Missverständnisse. Aber das so agieren als solche Leute, die einerseits im österreichischen, europäischen Kontext Überwachungsstaat, Diskriminierung von Muslimen und so weiter anprangern, währenddessen sie sich aber von einer sogenannten Denkfabrik, meiner Meinung nach eine Propagandaorgan der AKP, finanzieren lassen und darüber hinaus natürlich auch in der AKP-gelenkten türkischen Medienlandschaft Dauergast sind. Wenn es nur darum geht, polizeistaatliche Maßnahmen, Überwachung, Diskriminierung, Rassismus in Europa anzuprangern, währenddessen man sich von einem politischen Regime mitfinanzieren lässt, was auf all diese Werte, was man angeblich hier in Europa versucht zu verteidigen, mit Füßen tritt. Und er ist viel zu intelligent genug, wie du es schon gesagt hast, um diese Doppelmoral nicht zu sehen zu können. Aber das sind halt am Ende, meiner Meinung nach, ist das ein Typus eines Politfunktionärs, der ganz genau weiß, in welchen Räumen er welche Rhetorik zu verwenden hat, um Solidarität im linken Milieu zu bekommen, Solidarität in dem muslimischen Milieu zu bekommen.
Jetzt sind wir beim richtigen Thema.
Und ich glaube, das ist das eigentliche Thema. Wir können und müssen auch, wenn die Art und Weise dieser Razzia nicht verhältnismäßig war, da müssen wir das kritisieren, klar, auch wenn das jemand ist, der einer politischen Gesinnung anhängt, mit der ich diametral entgegenstehe. Ja. Also wenn es um rechtsstaatliche Prinzipien geht, wenn es um Verhältnismäßigkeit geht, dann muss man dieses Maßstab immer ansetzen, egal wer der jetzt nun der Betroffene davon ist. Ja. Aber das alles darf nicht dazu führen, und das ist momentan, glaube ich, das Klima, wir erklären uns so solidarisch mit dieser und jener Person, aber hinterfragen nicht, wie sie, nicht erst seit gestern, sondern seit langen Jahren, agieren, indem wir nicht in Frage stellen, wie kann es sein, dass hier um Vermögenswerte, da geht es hauptsächlich auch um Immobilien, in Höhe von 25 Millionen, woher kommen diese Gelder, woher wird das verwendet? Das Interessante ist ja auch noch, er gibt dieses Interview für die Presse, gestern oder vorgestern war das, glaube ich, und das Foto, womit dieses Video, dieses Interview,
das wollte ich nicht sagen, okay,
dort abgedruckt wurde, das ist ein Foto aus den Räumlichkeiten der Anne-Schacke-Stiftung. Diese Themen, das sind die eigentlichen Themen und nicht diese Themen, was aufgebauscht wird durch die Medien und die österreichische Politik, wie Terrorfinanzierung, terroristische Organisation. Ich würde gar nicht so weit gehen, sondern was für Netzwerke sind es, was für eine Agenda haben sie und welches Spiel spielen sie? Das gehört, glaube ich, sehr in die Agenda.
Das ist ja, aber das,
diese, Ja, aber diese Haltung, damit steht er ja auch gar nicht alleine da. Also diese doppelten Standards, die wir ansetzen. Wir haben ja, wenn wir jetzt so ein Stück weit zurückschauen, eigentlich so, was die muslimische Community angeht, auch hier in Deutschland so mittlerweile einen mehrere Wochen andauernden Dauerstresszustand. Mit der Durchsuchung der Mevlana-Moschee fing das vor ein paar Wochen an, die natürlich medial ganz intensiv verfolgt worden ist und dann auch im innermuslimischen Diskurs thematisiert worden ist, die Anschläge in Frankreich, die Anschläge in Wien. Und ich fand es ja interessant, wie, ich will gar nicht sagen innerhalb der muslimischen Community, sondern innerhalb mancher muslimischer Communities, die Reaktion auf diese Vorgänge immer in einem sehr ähnlichen Muster stattgefunden haben. Ja. Also einmal die Forderung nach einer unhinterfragten, unkritischen Solidarität, einfach Solidarität, nur weil es Muslime sind, wo dann auch so auch nur der reinste, auch der kleinste, die kleinste Möglichkeit nach Rückfragen gar nicht gegeben worden ist. Auch selbst wenn es so so irrsinnig gewesen ist, was wir dort vorgefunden haben. Ich habe ja, ich glaube, Rushan, wir waren da auch mal in einem Kommentarstrang mal zusammen unterwegs, wo es um die Frage ging, wie normal es denn eigentlich ist, dass man bei in einer Moscheegemeinde 100.000 Euro Bargeld findet. Und seien wir mal ehrlich, wenn es eine Razzia oder wenn es eine Durchsuchung in einem Fußballverein gibt, und wir dann hören, beim Vorstand lagen 100.000 in Bar
herum,
würden wir dann sagen, ja, das, man muss das halt so sehen.
Ja, und, genau. Mentalitätsbezogen, ja.
Es ist eine Mentalität und im Fußball sowieso.
Ja, genau.
Wo ich mir dann denke, Leute, was dichtet ihr uns Muslimen eigentlich auch für eine Mentalität an? Also auch so ein kolonialer Blick auf die Muslime, so von wegen, also so echten, von oben herab Blick auf die eigene Community im Sinne von, die können das ja nicht anders.
Wir machen
ich denke, das die können das an, die können das anders. Aber dieser verschobene Maßstab nach innen hin, den ja dann ein Feldhafes, wenn er in die Türkei blickt, auch ansetzt. So überall wird das angeprangert, wird halt autoritärer Stil angeprangert, aber dort nicht. Dass wir das letztendlich auch in der Community sehr weit verbreitet haben und dann unsere Jungs quasi am Ende auch mit allen Fehlern dann trotzdem unsere Jungs bleiben, wo ich mir dann die Frage stelle, warum soll ich mich daneben dran stellen?
Überhaupt,
ja. Gerade vor dem Hintergrund, wenn ich weiß, dann läuft was schief und das sieht auch nicht sauber aus, dann stellt sich die Frage der Solidarität nicht, sondern ich erwarte dann, dass diese Menschen sich letztendlich auch selbst positionieren und auch Fragen, die sich hinsichtlich ihres Gebarens stellen, auch aufgreifen, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe, da auf ein normales Level der Auseinandersetzung, der Zusammenarbeit vielleicht oder der Auseinandersetzung damit bekomme. Aber solange das nicht stattfindet, diese ganz von dem Geschehen losgelöste Solidarisierung, Forderung nach Solidarisierung, die hast du ja auch angesprochen, Julian, letztens in einem Beitrag.
Genau.
In einem Kommentar. Und hast das auch angeprangert. Wie waren da eigentlich die Reaktionen darauf? Das wurde, nehme ich mal an, laut applaudierend angenommen.
Rushen bedient natürlich die rechtspopulistische FPÖ damit. Er will sich ja nur andienen, ist doch wohl ganz klar.
Genau.
Das ist ein wichtiges Thema, finde ich aber auch. Also, weil ich muss ehrlich sagen, mir ist eigentlich so die Person Farid Hafez nicht mal so wichtig. Oder eben, ob man jetzt die Muslimbruderschaft im Bereich des Terrorismus ansiedeln will oder nicht. Das werden ja ohnehin Ermittlungen ergeben. Also wenn dann nichts gefunden wird, dann haben wir unsere objektive Antwort darauf. Dann passt das ja. Aber ich finde, wir sollten, wie Engin schon angesprochen hat, vielmehr auch diese Frage stellen, warum wir eigentlich ständig irgendjemanden Solidarität schulden sollen, die halt irgendwie eine gleiche konfessionelle Einteilung haben, die aber auch, sagen wir, in Dinge verstrickt sind oder sein sollen, wo man halt eher sagt, okay, gut, finde ich vielleicht nicht so prickelnd oder möchte ich mal lieber genau aufgeklärt haben. Ich meine, allein, dass ich kann mich noch, Eren das erwähnt hat, dieser englische Beitrag von Farid, ja, von Farid Hafez, wo es eben um diese Reichspogromnacht und diese Uigurenvergleiche ging, diese Analogien. Ich habe das lediglich auf Facebook geteilt und habe quasi auf Englisch geschrieben, quasi, ja, hier grab nicht weiter, wenn du schon in einem Loch bist. Also sehr viel diplomatischer kann man, glaube ich, so eine Causa auch gar nicht mehr machen. Also ich bin ja eh schon sehr, sehr, sehr barmherzig, wenn man bedenkt, was ich normalerweise für ein gehässiger Mensch bin. Ne? Aber selbst das wurde auf eine Art und Weise eben von, sagen wir, Anhängern oder Sympathisanten von eben auf Facebook aggressiv angegangen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Und das sind aber die gleichen Leute, die dich aggressiv angehen, die dich halt dann auch quasi wirklich nur ad personam angehen und gleichzeitig aber wollen, dass du solidarisch bist. Und so eine automatisierte Solidaritätsform. Warum eigentlich? Also soll ich solidarisch mit irgendeinem muslimischen Dieb sein, weil er einfach die gleiche Konfession hat oder mit einem Vergewaltiger? Das wäre die gleiche Absurdität.
Also
Solidarität nicht einfach nur aus konfessionellen Gründen, sorry to say.
Ich habe euch jetzt, ich komme ja gar nicht dazu, euch zu stoppen in eurer Wortgewalt. Ihr habt jetzt 20 Minuten lang gesprochen, ohne dass ich euch ins Wort fallen konnte. Und ich fühle mich so ein bisschen überfordert momentan. Vielleicht geht es auch einigen Zuhörern und Zuhörern so. Also das Erste, was mich interessiert, ich frage das mal ganz naiv, sind wir nicht alles Muslimbrüder? Wir sind doch alles Muslime und Brüder in der Religion. Achis, was ist daran so schlimm, ein Muslimbruder zu sein? Und wenn das was Schlimmes ist, wo kann man da Mitglied werden? Wo kann man einen Mitgliedsantrag stellen und Beiträge zahlen, um dort Mitglied zu werden, wenn man bestimmte Stellen ärgern möchte? Ich frage das jetzt mal so ein bisschen naiv, weil ich glaube, dass an der Fragestellung und wie wir darauf reagieren, einiges auch dran hängt, aber dazu komme ich gleich noch.
Murat spricht da ja damit ein grundsätzliches Problem an, nämlich die Frage bei der ganzen Diskussion um Muslimbruderschaft, wer vertritt hier eigentlich? Und wir haben einerseits die Situation, dass wir selbst alle persönlich teilweise auch Akteure kennen, die man tatsächlich halt so in den Kontext Muslimbruderschaft verorten würde und auch verortet weiß. Wie gesagt, weil man die teilweise auch persönlich kennt. Darüber hinaus gibt es einen Diskurs, der auch nicht ganz neu ist. Also die Frage Muslimbruderschaft, die stellt sich halt schon seit Jahrzehnten. Auch die Vorwürfe, die dagegen vorliegen. Aber es gibt keine Institution, die sich hinstellt und sagt, ich bin Muslimbruder und das, was ihr sagt, ist Mist. Und ich denke, da liegt auch so ein, so ein Grundproblem in diesem Diskurs, dass es keine, dass niemand von den Akteuren dort in diesem Umfeld, ich würde sogar sagen, aufrichtig genug ist, zu sagen, ich gehöre dazu und das, was ihr erzählt, hat nicht Hand und Fuß. Im Gegenteil, es ist ganz anders und völlig anders, es liegt völlig anders, sondern was wir haben, ist tatsächlich, dass selbst die Akteure, wo wir ganz genau wissen und auch im persönlichen Gespräch letztendlich sie ihre Zugehörigkeit dazu irgendwo auch bestätigen würden, sich dann hinstellen und sagen, es gibt keine Muslimbrüder, wir sind alle Brüder. Wo ich dann mir halt schon die Frage stelle, Leute, also mir auch jetzt, also soll ich das jetzt auch kaufen? Und was da halt nicht bemerkt wird, wie unaufrichtig das Ganze rüberkommt. Also wenn du schon bei deiner Zugehörigkeit nicht in der Lage bist, die Wahrheit zu sagen, wieso soll ich dann deine zweite Aussage, deine dritte Aussage als wahr annehmen? Teilweise hast du ja sogar die Situation, dass dann Akteure, die der Muslimbruderschaft als zugehörig angesehen werden und wo du selbst auch weißt, das stimmt eigentlich auch, sich auch noch hinstellen und mit in den Tenor einstimmen im Sinne von, ja, die Muslimbrüder sind schlimm, das sind ganz böse Buben, aber wir sind ja keine Muslimbrüder. Also wo ich dann tatsächlich denke, Leute, so kann man tatsächlich halt keinen Blumenstrauß auch in diesem Diskurs gewinnen, sondern aktuell haben wir die Situation, die Vorwürfe sind in der Welt, werden von allen möglichen Seiten heiß diskutiert und es gibt niemanden, der diese Herausforderungen annehmen kann, diese Vorwürfe aus der Welt zu schaffen. Sondern selbst diejenigen, die das eigentlich machen müssen, schimpfen wiederum selbst über die Muslimbrüder. Über die Muslimbrüder, merken gar nicht mal, wie alle Welt auch über dieses vermeintliche Schimpfen lacht.
Hm. Und ich möchte noch etwas auch noch dazu ergänzen. Einerseits diese Unaufrichtigkeit. Ne? Ich meine, wir kennen ja diverse Akteure auch in Deutschland. Kann man ja auch beim Namen nennen. Ich meine, die ehemalige IGD, heutige DMG. Jeder weiß, dass die eine Muslimbruderschaft Herkunft, Kontext unterwegs sind, wichtige Personen der Muslimbruderschaft in Deutschland namentlich sind ja auch alle bekannt. Sie waren ja in der Führungsriege der IGD und auch der DMG und so weiter. Wenn Sie auch noch heutzutage auftreten und sagen, wir haben mit der Muslimbruderschaft nichts zu tun und denken, das wäre eine sehr kluge Verteidigungsstrategie und niemand würde die personellen Verflechtungen irgendwie kennen oder so. Das ist natürlich eine sehr tief liegende Unaufrichtigkeit, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist ein sehr zentraler Punkt, die kritische Auseinandersetzung von uns Muslimen mit bestimmten ideologischen Strömungen, denen wir immer aus dem Weg gehen. Punkt war zum Beispiel, dass als diese Razzia da gab in Österreich, als ich in dem Kontext dann halt auf bestimmte problematische Dinge halt hingewiesen habe, sei es Setter-Connection, sei es insgesamt kritisch etwas zur Muslimbruderschaft gesagt haben. Da gab es immer so von muslimischen Personen diese Reflex, ja, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Also dafür ist nie der richtige Zeitpunkt, wenn man diesen Leuten mal jahrelang immer wieder diese Debatten mal aufploppen. Immer wieder kommt diese Reaktion, ja, gerade wird Gaza angegriffen, wir dürfen nicht, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um die Hamas mal zu kritisieren oder um die Ideologie der Hamas mal kritisch aufzuarbeiten oder irgendetwas passiert dort und dort, irgendeine andere Gruppierung und dann ist das auch nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn wir uns die Geschichte der Muslimbruderschaft uns anschauen, nicht nur in Ägypten, sei es in Syrien, sei es auch politische Bewegungen in der Türkei, die auch diese Muslimbruderschaftsideologie aufgegriffen haben und im türkischen Kontext umgesetzt haben, auf eine andere Art und Weise vielleicht, aber die ihre Inspiration aus der Muslimbruderschaftsbewegung gezogen haben. Wenn wir uns als Muslime insgesamt mit diesen ideologischen Bewegungen, die in den jeweiligen Kontext, sei es in Ägypten, sei es in Syrien oder Türkei, immer insbesondere für die Muslime verheerende Auswirkungen gehabt haben, weil diejenigen, die am meisten unter diesen ideologischen Strömungen gelitten haben, wie die Muslimbruderschaft oder die Hamas oder die diversen Bewegungen des politischen Islams in der Türkei, das waren die Muslime, in allererster Linie die Muslime selber. Also wir schaffen es eigentlich seit Jahrzehnten nicht, über diese ideologischen Strömungen das mal auf den Tisch zu legen und darüber mal zu diskutieren. Inwiefern bringen solche ideologischen Strömungen wie die Muslimbruderschaft oder andere Ableger, die unter anderen Namen unterwegs sind, was haben sie alles verursacht? Was haben sie für verheerende Auswirkungen auf uns Muslime gehabt? Da findet keinerlei kritische Aufarbeitung statt. Und ich glaube, das ist eine sehr zentrale Herausforderung, vor allem auch für uns Muslime in Europa, weil dieses Agenda-Setting dieser Akteure im europäischen Kontext immer noch stattfindet.
Meine Brüder, ich muss hier kurz einhaken. Wir haben ja, ich denke, dass die Muslimbruderschaft diese problematische Mentalität, also bei euch in Deutschland, bei uns in Österreich, einfach nur auf die Spitze getrieben hat, also diesen absoluten Willen zur Intransparenz, wie Engin schon gesagt hat, selbst bei Leuten, wo du eben aus deiner persönlichen Erfahrung weißt, als Journalist, als Pressesprecher, als was weiß ich was, wo du genau weißt, mein Freund, du bist in diesem Netzwerk, halt doch die Fresse. Wem versuchst du dir was zu erzählen? Und dennoch dieser Wunsch dann da ist, einfach sich nach Lust und Laune als etwas anderes darzustellen. Selbst bei Leuten, wo sie davon nicht nur ausgehen müssen, sondern wissen, hey, dem kann ich hier jetzt nichts erzählen. Und selbst in diesen Kreisen, selbst bei solchen Leuten versuchen, diese Intransparenz weiterzuleben und auch diese Intransparenz regelrecht durchzudrücken, mit Gewalt fast schon, ist halt aber auch, glaube ich, so ganz generell so ein Problem innerhalb auch der, würde ich sagen, so dieser Islamverbände. Wir hatten in Österreich zum Beispiel die lange Jahre diese Debatte um, gehören gewisse Islamverbände zur Miliegürisch, ja oder nein? Das waren dann teilweise dermaßen absurde Debatten und Situationen, dass ich als Journalist halt gesehen habe, dass die eben sich eben zu IGMG in Deutschland bekennen, zum Beispiel eben Erbakan hochleben lassen und so weiter und so fort. Aber dann quasi mir mit Klage gedroht hatten damals noch, wenn ich diese Sachen einfach nur erwähnt habe und ausgehend davon einfach gesagt habe, okay und gut, und das ist der Grund, warum ich denke, dass man hier quasi von einer Schwesterorganisation, einem Ableger auch sprechen kann.
Da gab es ja letztens auch ein sehr skurriles Verfahren bei euch in Österreich.
Alle Verfahren in diesem Bereich sind skurril. Manche sind halt skurril und absurd, aber ja, da gab es eben Verfahren, da ging es eben auch darum, dass man versucht hat, eben diese, wie soll ich sagen, also man, dann gibt es ja auch zum Beispiel so Presseaussendungen von gewissen Verbänden, wo man ja quasi die ehrenamtliche Arbeit der IGMG in Österreich übernehmen will. Ne? Also das steht auch in der Presseaussendung und dann kommt man eben an und sagt, ja, aber wir haben dennoch nichts damit zu tun. Also ich denke, die viele muslimische Aktivisten, Funktionäre denken, dass Richter, Journalisten und auch andere Muslime nicht Zeitung lesen oder nicht googeln können oder generell ein bisschen minder bemittelt sind. Und ich denke, dieser Wille zur Intransparenz ist innermuslimisch nicht gut, weil das auch viele Debatten dadurch einfach zu einem Spießrutenlauf macht. Ich muss ständig von mutmaßlichen Muslimbrüdern reden, selbst bei Leuten, bei denen ich weiß, dass die, ziemlich fleißige Netzwerke immer sind und waren. Und das ist auch nichts Illegales. Das ist okay. Das machen alle so. Ne? Also man darf hier ein Muslimbruder sein, solange man eben keine Gesetze übertritt und kann auch versuchen, seinen Einfluss geltend zu machen. Aber sich dann hinstellen und dann sagen, hey, ich kenne diese Leute nicht und Timur, ehrlicherweise, du weißt ja, es gibt die Muslimbruderschaft nicht. Sorry, also da fehlt mir jedes Verständnis und die Solidarität, wenn ich ein Solidaritätsgefühl gehabt hätte bis zu dem Zeitpunkt, an dem Punkt wäre es eigentlich abgestorben.
Das ist aber jetzt ein entscheidendes Detail, wo sich auch so ein Stück weit mein anwaltlicher Schutzreflex euch gegenüber regt. Immer wenn ihr von Zugehörigkeiten zu Netzwerken oder sowas spricht, dann meint die natürlich Mutmaßungen natürlich. Und keine Tatsachenbehauptungen, weil letzten Endes, das war ja auch meine etwas augenzwinkernde Eingangsfrage, ist diese Zugehörigkeit nichts, was einem sachlichen Beweis zugänglich wäre. Also wie sollen wir nachweisen, dass jemand zu der Muslimbruderschaft gehört oder nicht gehört, weil es eben keine mitgliedschaftlich organisierte Struktur ist, wie ein Verein, wo ich einen Antrag stelle, wo über meine Aufnahme entschieden wird und ich dann meine Beiträge zahle oder sowas. Also der Tatsachenkern der Zugehörigkeit ist nicht beweisbar. Wo das Problem beginnt, und da sind sich alle Beteiligten im Klaren, die, die das leugnen, die, die das zur Solidarität sozusagen zum Anlass nehmen, zur Solidaritätsaufforderung und Ähnlichem. Das Problematische ist, die Gesinnung solcher Gruppierungen ist darauf gerichtet, muslimisches Leben in europäischen Gesellschaften als eine geschlossene Wagenburg-Mentalität zu proklamieren. Das heißt, wir sind nicht Teil dieser Gesellschaft. Diese Gesellschaft steht uns gegenüber. Ja. Im harmlosesten Fall als religiös unvereinbares Fremdes, im schlimmsten Fall als Gegner und Feind. Ja. Das ist die Schnittmenge zum Extremismus. Das ist die Nähe, die Gemeinsamkeit zur radikalisierenden Erzählung von Feindschaft und Gegnerschaft. Dass, wenn ich Muslimbruderschaft sage, meine ich nicht irgendeine Organisationsstruktur, sondern diese Gesinnung, es handele sich in der Gesellschaft, in der wir Muslime leben hier in Europa, um fremde Gegengesellschaften. Und innerhalb dieser muss ich zu einer gewissen Macht, zu einem gewissen Einfluss kommen, indem ich bestimmte Strukturen aufbaue. Gemeinschaftliche Strukturen im religiösen Bereich und professionelle Strukturen. Bereich, die als Netzwerk zusammenhalten, als Seilschaft sozusagen zusammenhalten, sozusagen Gleichgesinnte wechselseitig unterstützen. Das ist für mich das Problem. Und wenn ich dann stellvertretend, diskutieren wir jetzt an der Figur Fahret Hafez, dieses Erscheinungsbild dieser Gesinnung, wo wir, wie gesagt, auch nur mutmaßen oder eine Nähe vermuten aufgrund des äußeren Agierens. Und ich will klar machen, woran ich das zum Beispiel festmache, wenn ich eine solche Mutmaßung hege. Mir geht es überhaupt nicht darum, ihm eine solche Gesinnung zu unterstellen. Ich weise nur darauf hin, was er ja selbstständig immer anführt, sein James Baldwin-Zitat. Ich glaube nicht, was du sagst, weil ich sehe, was du tust. Ja. Also wenn jemand sagt, mache mir große Sorgen, dass Frankreich oder Österreich zu einem autoritären, totalitären, faschistischen Staat verkommt, gleichzeitig aber mit der CETA zusammen anfängt, über Islamophobie in Europa zu forschen und zu publizieren, dann sehe ich, was er auf der einen Seite zu Frankreich und Österreich sagt, also irgendeine Figur, kann Fahret Hafez sein oder auch nicht, ist mir egal an der Stelle. Und dann sehe ich, was du auf der anderen Seite tust, dass du nämlich in diese andere Richtung, wo die gleichen Phänomene in muslimischen gesellschaftlichen Sphären passieren, überhaupt keine Sensibilität hast. Und da komme ich dann mit einem anderen Zitat, was von der Urheberschaft in dieser Szene ja auch so beliebt ist, Malcolm X. Oh. Interessanterweise zitieren sie ihn immer nur aus seiner frühen Phase, wo er diese rassistischen, gegengesellschaftlichen Narrative gepflegt hat gegenüber der amerikanischen Gesellschaft. Also genau das, wo er sich im Grunde so äußert wie ein Muslimbruder, wenn ich das mal so vergleichen darf. Also sagt, das ist ja eine Gesellschaft von Teufeln, mit denen kann man gar nicht friedlich zusammenleben. Ihr müsst zusehen, dass ihr eine eigene Gesellschaft in dieser Gesellschaft bleibt oder werdet. Aus dieser frühen Phase zitieren sie ihn. Aber ein sehr wichtiges Zitat, worauf es nie achten ist, Sincerity, my only credentials. Aufrichtigkeit ist meine einzige Rechtfertigung, meine einzige Legitimation, mein einziges Zeugnis, meine einzige Referenz. Aufrichtigkeit. Zu sagen, was man meint und zu meinen, was man sagt. Und da fängt meine Kritik zum Beispiel an einer solchen Figur wie Fahret Hafez an. Alles andere ist mir völlig egal. Aber wenn er sich nach so einer Durchsuchung in Österreich dazu genötigt fühlt, in englischer Sprache zu publizieren, und zwar nur, und das ist meine Mutmaßung, es waren also keine Hausdurchsuchungen, um irgendwelche Beweismittel zu erlangen, was 38 passiert ist. Denn er ist, und man hat sie verhöhnt, indem man gesagt hat, ja, da ist ja nur ein bisschen Kristallzerschlagung, ist dieser Begriff. Man und hat er weiß Opfer, ganz genau, dass im englischen November 38 mit dieser Bezeichnung Milieu, dieser Begriff unbelastet ist, weil er einfach als Referenz an dieses historische Ereignis benutzt. Man hat sie zu hundertmal im deutschsprachigen Raum, man hat ist das ein Begriff, der als euphemistisch, als Nazi-Jargon identifiziert wird. Es war also keine Hausdurchsuchung, um irgendwelche Beweismittel zu erlangen, reden was 38 passiert ist. Von Kristallnacht. Aber nur um diesen Begriff zu benutzen, so wirkt es auf mich, kommt ein Text in englischer Sprache. Und zwar mit der Behauptung, es sei schlimm, dass ausgerechnet in dieser historischen Nacht Durchsuchungen in Österreich stattfinden. Ja. Was wenn nicht eine Gleichsetzung, eine Analogie zu diesen Ereignissen ist denn das? Soll es in dieser Nacht keine Ermittlungen gegen mutmaßliche Verbrecher oder gegen strafrechtlich relevante Vergehen in Österreich mehr geben? Also das kann doch nicht ernsthaft seine akademische Haltung sein an der Stelle. Und dass er die Uiguren noch mit an Bord nimmt, also sagt, hier werden wieder Lager aufgemacht und wo Muslime gesammelt werden und dann umerzogen werden sollen, macht es ja noch schlimmer. Und das ist diese fehlende Aufrichtigkeit im Diskurs. Sei doch so offen zu sagen, ja, ich glaube, als Muslim kann es kein gesellschaftliches Zusammenleben geben. Ich meine, österreichische Parteien sind ja wählbar mit einer solchen politischen Haltung, die sagen, es kann kein Zusammenleben mit Muslimen geben. Dann sag das doch aus muslimischer Perspektive, wenn du davon überzeugt bist.
Okay.
Aber bitte, bitte nicht diese heimliche Gesinnung der Unvereinbarkeit des Zusammenlebens versteckt hinter dieser pseudo-intellektuellen Attitüde. Und wenn dann auch noch das kritisiert wird, zu sagen, nee, trifft nicht, trifft auf mich nicht zu. Aber oder in all deinen Reaktionen zeigst du, dass es dich trifft, aber du sagst, es trifft nicht zu. Also diesen Widerspruch nachzuvollziehen, da tue ich mich enorm schwer. Und das ist die Parallele auch zu Deutschland. Also wenn du Akteure hast, von denen du ganz genau weißt, die leben in ihrem muslimischen Milieu und haben nicht vor, sich dieser Gesellschaft gegenüber zu öffnen, dass sie also dieses Prinzip von Gegengesellschaft leben, aber gleichzeitig sagen, ich bin hier eine Religionsgemeinschaft oder ein Verein und ich engagiere mich für gesellschaftlichen Zusammenhalt und so weiter. Leute, es wird durchschaut, es wird von allen erkannt. Und so kommen wir nicht weiter. Wir müssen klar unterscheiden, das ist auch die Grenzziehung. Die Grenze verläuft nicht zwischen Muslim und Nicht-Muslim. Sie läuft zwischen Menschen, die hier zusammenleben wollen, und Menschen, die meinen, es gäbe religiöse Motive, die uns am Zusammenleben hindern. Da verläuft die Grenze. Und meine Solidarität gilt all den Menschen, die sagen, wir wollen und können und müssen uns dafür engagieren, zusammenzuleben. Und meine Solidarität entziehe ich jedem, auch jedem Muslim, der das Gegenteil behauptet.
Bevor Erin was sagt, möchte ich nur an dieser Stelle Murat nicht nur für seinen schönen Monolog danken, sondern auch dafür, dass er eben Malcolm X die Ehre sozusagen gerettet hat. Warum? Weil ich ja auch seit vielen Jahren so aus diesem Milieu wahnsinnig, also die Instrumentalisierung von Malcolm X auch immer mitbekommen habe und sie ist mir immer im Magen gelegen. Es gibt ja wirklich, also ich empfehle es auch jedem, ja. Ich empfehle es jedem wirklich, Der schwarze Tribun von Malcolm X zu lesen. Ich empfehle den Film eben auch mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Das ist ja auch wirklich alles sehr, sehr wichtig, um auch die Person in seiner Ganzheit zu verstehen, also auch diese Person. Ich habe es ja letztens mit Erin auch besprochen. Gerade die Wahl von von Malcolm X sozusagen als großes Vorbild ist ja auch ein bisschen tragisch. Malcolm X wurde immer quasi von weißen Rassisten sozusagen bedroht. Sein Leben war bedroht. Aber erst als er sich sozusagen auch der innermuslimischen Kritik gestellt hatte, auch gesagt hat, liebe Leute, zum Beispiel unsere Organisation, die Nation of Islam, ist quasi korrupt oder hat eben auch Dreck am Stecken, erst dieser Malcolm X wurde dann wirklich auch erschossen. Malcolm X wurde erst wirklich getötet, als er auch angefangen hatte, die interne Kritik, auch die eben, wie du gesagt hast, Murat, eben, wenn es um Aufrichtigkeit geht. Man kann nicht Diebstahl kritisieren, außer es macht es quasi von einem konfessioneller Bruder. Diebstahl ist schlecht, außer es macht ein Muslim Diebstahl, weil dann ist er klug, dann hat er das System durchschaut. Und es sind ja ohnehin nur Steuergelder sozusagen der Nicht-Muslime. Also diese Mentalität, die auch leider Gottes, die ich nach wie vor auch bemerke, das ist richtig, richtig übel. Und wenn die Gesellschaften, in denen wir leben, das auch merken oder zumindest ein Gefühl dafür bekommen, dass hier sozusagen Unaufrichtigkeit und Intransparenz nicht nur quasi ein Unfall sind, sondern Strategie, dann ist diese Glaubwürdigkeit nicht nur nicht weg, sondern man wird sie auch nicht bekommen. Und ohne Glaubwürdigkeit kannst du alles andere komplett in die Tonne treten. Und das ist das Problem, das wir in Österreich und auch in Deutschland haben. Niemand glaubt irgendwas. Wenn hier muslimische Funktionäre auftreten und sagen, wir sind gegen Terror, das wird nicht mehr geglaubt. Es ist nur noch quasi, weil es phrasenhaft ist, weil die ehrliche Debatte auch fehlt, es glaubt dir auch niemand mehr, weil es nicht mehr ist am Ende des Tages als eine Phrase. Was heißt denn, wir sind gegen Terror? Natürlich bist du gegen Terror. Was wären die allen andere Alternative? Aber das ist doch noch keine Auseinandersetzung mit dem Thema.
Und es erschöpft sich ja auch nicht darin, dass man dann quasi ein paar Fotos macht nach Anschlägen. Wir sind gegen Terror. Und ein paar Leute haben noch quasi so eine religiöse Kluft, damit das Ganze auch noch ein bisschen islamisch wirkt. Das ist noch keine Auseinandersetzung. Natürlich bist du gegen Terror. Aber da fängt ja überhaupt die Diskussion erst an. Nur das Problem ist, dass bei uns Muslimen, jetzt mal ganz grob gesprochen, bei uns Brüdern in der Konfession, eigentlich damit die Debatte in den letzten Jahren schon beendet war.
Wir sind gegen Terror, das war's. Danke wieder schon. Gehen wir zum Alltag über.
Ich möchte noch ein anderes, einen anderen Punkt nochmal aufgreifen, auch wieso diese Rufe nach blinder Solidarität so laut sind, gerade bei diesem, nach dieser Razzia in Österreich, auch in Deutschland, und wieso staatliche Repressalien thematisiert wird, Verhältnismäßigkeit, ob die Mittel überhaupt verhältnismäßig waren und so weiter. Warum diese Reflexe besonders deutlich zum Vorschein kommen, ist, glaube ich, auch ein Anzeichen dafür, was das eigentliche Problem ist. Eben genannt das Stichwort Aufrichtigkeit, Glaubwürdigkeit. Wenn wir uns diverse Akteure so in der muslimischen Organisationslandschaft oder auch Leute, die sich halt engagieren in ihrer muslimischen Arbeit, in Anführungsstrichen, da wissen wir ja, dass seit Jahrzehnten die Praxis sehr, sehr weit verbreitet ist, dass man seine in Anführungsstrichen islamische Arbeit dadurch finanziert, indem man ein-, zweimal im Jahr diverse Golfstaaten besucht und dort Geld antreibt und über dubiose Wege diese Gelder nach Deutschland, Österreich oder wo auch immer oder andere Finanzkanäle, irgendwelche interessanten Konstruktionen, die Gelder dann hierhin transferiert und das in völliger Intransparenz. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Problem in der muslimischen Gemeinschaft, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Und das ist vielleicht auch dieses heftige Einfordern von Solidarität ist vielleicht auch darin begründet, dass sie Angst haben, dass solche Razzien oder dass das Finanzamt auf diverse Akteure vielleicht etwas genauer hinschauen wird als in der Vergangenheit. Weil ich glaube, gerade so Schlagwort Follow the Money, das wird schon diverse Seilschaften und ja auch finanzielle Ungereimtheiten, was halt auch steuerrechtlich Auswirkungen haben kann, für einige Akteure, glaube ich, noch sehr viel Kopfschmerzen zubereiten. Und ich glaube, das muss man halt dann auch im innermuslimischen Kontext halt auch fragen. Inwiefern ist das legitim, durch solche Finanzkonstruktionen irgendwelche Offshore-Konten oder irgendwelche Steuerinseln oder irgendwelche Geldgeber aus Golfstaaten, inwiefern das eine in Anführungsstrichen islamisch korrekte Haltung denn überhaupt ist. Und ich glaube, das sind sehr unangenehme Fragen, die vielleicht in Zukunft öfters auftauchen werden.
Musst ja gar nicht in diesen Dimensionen denken. Nimm doch einfach die zwei aktuellen realen Vorkommnisse in Berlin. Soforthilfen wegen Corona, zwei Moscheevereine, die das in Anspruch nehmen, dann Objekte für Durchsuchungen sind der Ermittlungsbehörden, weil sie den Verdacht haben, dass es dort um Beihilfebetrug geht, also diesen Subventionsbetrug geht oder diese Soforthilfenbetrug geht. Und beide Vereine in ihrer öffentlichen also ich kenne die tatsächlichen Hintergründe nicht, ne? Und es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, bis das ausermittelt ist. Was ich aber kritisiere ist, beide Vereine stellen sich in die Öffentlichkeit und sagen, für diese paar tausend Euro hätte es doch nicht diese immensen Durchsuchungsaufwände geben müssen. Das hätten, also was ist das bitte für eine öffentliche Haltung? Ja? Ich habe das neulich auf Twitter kommentiert mit, es sind die gleichen Muslime, die sagen, Spuren von Alkohol oder Schweinegelatine, das ist verboten, Finger weg davon. Aber so ein bisschen Betrugsverdacht, das ist völlig unproblematisch. Ja. Also da muss man nicht so mit großen Kanonen auf diese kleinen Spatzen schießen. Also ich wünsche mir, dass nicht ein einziger Moscheeverein in den Verdacht gerät, Soforthilfe betrügerisch in Anspruch genommen zu haben. Und wenn ich mir die Rechtslage in Berlin anschaue, wenn ich mich da nicht irre, war die Antragsvoraussetzung für diese Soforthilfen, dass es im Verein, wenn der Verein der Antragsteller ist, einen wirtschaftlichen Betrieb gibt. Und um über 9.000 Euro zu kommen, und in beiden Fällen waren es ja, glaube ich, Beträge im fünfstelligen Bereich, musst du über 5 Beschäftigte, Vollzeitbeschäftigte, in einem wirtschaftlichen Betrieb in einem Moscheeverein haben. Also ich habe vielleicht eine sehr romantische Vorstellung von Moscheevereinen, aber welcher Moscheeverein hat bitte 5 bis mehr als 5 bis zu 10 Vollzeitbeschäftigte in einem wirtschaftlichen Betrieb, nicht in der religiösen Dienstleistung bei den Gebeten und so weiter, beim Unterhalt der Moscheeräume oder sowas, in einem wirtschaftlichen Betrieb, der Teil dieses Moscheevereins ist. Also für mich, mein Reflex wäre, wenn ich in irgendeinem Moscheeverein sitze als Vorstandsmitglied, wäre, Leute, wir sind gar nicht antragsberechtigt, lasst das mal bitte prüfen, bevor wir einen Antrag stellen. Die stellen den Antrag, sagen, das Land hätte die Vereine aufgerufen, Anträge zu stellen. Ja, aber nur, wenn man einen Anspruch darauf hat und nicht in betrügerischer Absicht. Und dann zu sagen, ja, wir haben noch mal nachgefragt, als dann die Unterlagen angefordert worden sind, weil die Soforthilfe hat ja zum Gegenstand, dass erstmal bezahlt worden ist und man dann nachweisen musste, die Antragsvoraussetzungen oder so ähnlich war das zumindest aufgestellt, um dann eine Beschleunigung reinzukriegen, als dann vermutlich die Nachweise für den wirtschaftlichen Betrieb eingefordert worden sind durch die auszahlende Stelle. Dann hat man gesagt, oh, Moment mal, wir haben ja gar keinen wirtschaftlichen Betrieb. Und will sich jetzt auf die Position zurückziehen, man hätte dann ja schon angeboten, den Betrag zurückzuzahlen. Also, entschuldige mal, du versuchst etwas, wovon im Grunde nahezu offensichtlich ist, dass du keinen Anspruch drauf hast, versuchst du zu bekommen. Und als man dann nachfragt, die Nachweise, die deine Berechtigung dokumentieren sollen, erkennst du, Moment, da habe ich wahrscheinlich gar keinen Anspruch drauf. Also, ne, biete ich mal an, zurückzuzahlen. Und dann regst du dich darüber auf, dass die Ermittlungsbehörden das nicht akzeptieren, sondern ausermitteln, ob du einen Betrug begangen hast oder nicht. Und dann verstehe ich jeden Sprecher einer Justizbehörde, der sagt, sorry Leute, aber eine Ermittlungsmaßnahme ist kein Verhandlungsgegenstand. Ne? Also wir können nicht wie auf dem Bazar feilschen, wann wir ermitteln und wann wir nicht ermitteln. Wenn du einen Verdacht verursachst, dann wird eben ermittelt.
Das ist ja genau.
Dann stell dich hin und sag, ich war doof, ich war blöd, ich habe missverstanden die Voraussetzungen, ich habe es missverstanden, ich hatte keine betrügerische Absicht. Sag das wenigstens, ich hab einen Fehler gemacht. Aber nicht die paar tausend Euro rechtfertigen doch nicht so einen Ermittlungsaufwand. Die hätten auch nur mit 2 Polizisten vorbeischauen können. Dann wäre alles in Ordnung.
Aber das ist ja genau das gleiche Problem, das ich quasi mit dem Narrativ in Österreich habe, mit der Kritik an der Razzia hier.
Ja.
Ich kenne keine einzige Razzia, die angenehm ist.
Ja.
Das ist nicht der Sinn von Razzien.
Und vor allem zu sagen, die waren alle maskiert, die hatten Waffen und so weiter. Es geht doch nicht um die Schadenssumme. Also der Aufwand, der bei einer solchen Razzia oder Durchsuchung betrieben wird, orientiert sich ja nicht ausschließlich an der Schadenssumme, an der mutmaßlichen, sondern an der Eigensicherung der Beamten. Ja. Wenn ich einen Terrorverdacht hege, schicke ich da nicht Zivilbeamte hin. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt einen Moscheeraum durchsuchen, in dessen Milieu und Nachbarschaft viele Muslime leben, die möglicherweise problematisch auf diese Durchsuchungsmaßnahme reagieren, dann hat die Eigensicherung der Beamten Priorität. Dann muss ich in einer gewissen abschreckenden Weise da auch vorgehen, um Widerstand sozusagen erst gar nicht zu motivieren. Und es ist ja leider Gottes kein völlig an den Haaren herbeigezogener Sachverhalt, dass Ermittlungsbeamte oder Polizeikräfte in bestimmten Stadtvierteln, in Großstädten in Deutschland, einer aggressiven Gesinnung, insbesondere junger Muslime, ausgesetzt sind. Also all diese Vorkehrungen, die sind nicht aus der Luft gegriffen, die sind nicht erfunden. Man kann über deren Intensität und Reichweite und Umfang und so weiter immer diskutieren. Aber bitte verschweig bei dieser Diskussion doch nicht deinen eigenen Beitrag zu dieser Problematik.
Aber ich möchte nur ganz kurz was zu Naivität sagen. Ich denke, bei dieser Diskussion um Solidarität können wir das Prinzip der Naivität nicht außen vor lassen. Ich denke, wir haben hier einige Gruppierungen und Akteure, ganz traditionell, die die romantischen Gefühle, sagen wir, der muslimischen Basis auch bewusst instrumentalisieren. Sie wollen eben nicht, dass wir ganz konkret jetzt einfach über quasi Betrugsvorwürfe, wir wissen nicht, was passiert ist, aber es besteht jetzt einmal der Verdacht, dass hier betrogen worden ist oder dass hier zumindest unsauber agiert worden ist. Das ist ja gerade quasi auch eine gegenüber einer Moscheegemeinde, dort sollten doch die Frömmsten der Frommen sein, die Wahrhaftigen. Die müssten doch eigentlich ein Vorbild für uns sein. Also ich bin kein Sohn eines Imams, ich bin auch quasi kein Theologe und ich werde auch niemals einer sein, weder ein Imam noch ein Theologe noch sonst was. Ich werde noch wahrscheinlich noch nicht einmal ein besonders sündloser Mensch sein. Ich erwarte aber in meiner Naivität, dass zumindest die Moscheen und die Imame eine Art Vorbildfunktion hätten. Wenn aber dann beständig sozusagen in und um Moscheegemeinden, Imamen und Islamverbänden eigentlich nur üble Dinge laufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit unendlich hoch, dass einfach vielleicht auch diese Herrschaften, die diesen Anspruch der Frömmigkeit haben, vielleicht diesen Anspruch zwar haben, aber ihn niemals wirklich gelebt haben konnten. Und dann kommen diese Leute, wenn sie sich ertappt fühlen und sagen, liebe Leute, wir müssen solidarisch sein. Meine Brüder, meine Schwestern, ihr müsst quasi mir die Mauer machen, damit die Verdächtigungen von Seiten der Behörden, der Polizei, der Medien nicht weiter sozusagen Nahrung finden. Es gibt hier Kräfte und Akteure, und das habe ich seit langer Zeit gesagt, das habe ich auch in meinem Kommentar quasi letztens mit dem schönen Titel Die Solidaritätsfalle auch beschrieben. Es gibt Akteure, die haben keine romantischen Vorstellungen von Solidarität und Umar und was weiß ich was. Diese Leute wollen quasi, dass wir alle ihnen die menschliche Mauer machen, damit sie weiterhin sozusagen, ich sage nicht kriminell handeln, aber einfach ihre mit Verlaub, ihre problematische Mentalität, ihre Intransparenz und halt ihr Business auch. Ja? Also es geht ja auch oft, man vergisst es, wenn Muslime aktiv sind, heißt das nicht, dass es nur um religiöse Aktivitäten geht. Für manche ist es einfach Business. Die haben Geschäftsinteressen, die wollen politische Projekte durchdrücken. Das hat ja keinen religiösen Aspekt. Warum soll ich bei sowas solidarisch sein? Es ist mir doch egal, ob es eine weitere islamisch-konfessionelle Privatschule in Wien gibt oder nicht. Ist doch nicht meine Schule. Warum soll ich da solidarisch sein?
Ja, du sollst aber die eigenen Leute nicht kritisieren. Das ist eine interessante Formulierung, die uns immer wieder in diesem Kontext begegnet. Die eigenen Leute. Ich glaube, wir müssen langsam in der muslimischen Community begreifen, dass nicht jeder Muslim automatisch zu meinen eigenen Leuten gehört. Meine eigenen Leute definiere ich anders. Die definiere ich nicht vornehmlich konfessionell oder religiös. Mir ist es egal, was jemand glaubt. Mir ist wichtig, wie sich jemand verhält. Und an dem Verhalten orientiere ich mich, wenn ich eine Kategorie eigene Leute definiere. Okay. Und da sind viele Muslime, die mit ihrem Verhalten sich disqualifizieren, in dieser Gruppe sein zu dürfen. Das mag auch für mich zutreffen, aus einer anderen Perspektive von Muslimen, dass ich da auch nicht zu den eigenen Leuten gehöre. Das wird mir ja auch häufig an den Kopf geworfen. Aber mit Verlaub, von mir kann niemand erwarten, dass ich ihn als eigene Leute verstehe, nur weil er Muslim ist. Da habe ich einen höheren Anspruch.
Ja, das verstärkt sich ja auch noch mit einer Allianz, die im Rahmen dieser Solidaritätsdiskurse einhergeht, mit Akteuren, die, ich würde mal sagen, im intellektuellen Spektrum unterwegs sind. Und ihrerseits auch so einen romantisierenden Blick auf die muslimische Basis, auf die muslimische Community haben, die meiner Meinung nach auch so sehr viel von Kolonialromantik hat. Also sie selbst als intellektuell Aufsteiger, die sich zum Beispiel auch nie in der Situation gewesen sind, sich in der Gemeindearbeit mal die Finger dreckig zu machen. Also selbst nie in Erscheinung getreten sind, wenn es darum ging, in der Moschee aktiv zu werden, in der muslimischen Gemeinschaftsarbeit Verantwortung zu übernehmen, auf einem sehr komfortablen, hohen Ross immer unterwegs gewesen sind, aber so einen sehr romantisierenden Blick auf die muslimische Community pflegen und auch erwarten, dass man diesen Blick zu teilen hat. Wir sehen das zum Beispiel auch, wenn wir intern auch interne Probleme jetzt außerhalb des Aspekts Betrug und so weiter, aber auch grundsätzliche interne Kritik anbringen, dass auch das als Problem wahrgenommen wird, dass das als in den Rücken fallen wahrgenommen wird und dann auch immer wieder so als Verrat dargestellt wird. Letztens gab es zum Beispiel auch im Rahmen der Debatten um Bedarf, muss es eine Distanzierung geben oder wie muss mit dieser Gewalttat sich auseinandergesetzt werden, gab es so eine Rückmeldung, ja, aber es gibt doch halt auch andere muslimische Akteure und wieso generalisiert ihr da? Und gerade die Leute, die versuchen, sich an der Basis was Sinnvolles aufzubauen, für die gilt diese Kritik ja dann auch, die dann aber zum Beispiel unterschlagen. Wie geht's denn diesen Leuten in der Basis, die halt versuchen, auch nochmal alternative Strukturen in ihren Moscheegemeinden aufzubauen, alternative neue Wege zu gehen? Die werden doch gerade auch von diesen Strukturen immer wieder erdrückt. Und ihnen wird die Luft zum Atmen abgeschnitten. Und es ist nicht meine Kritik, die verhindert, dass innerhalb dieser Strukturen bessere Abläufe entstehen, dass dort ein Mentalitätswandel sich einstellt, sondern es ist, ich würde sogar sagen, auch zum Teil euer Schweigen, was diese Probleme angeht, die mit dazu beitragen, dass dann halt diese jungen Menschen gerade nicht zum Zug kommen. Also wir haben das im Kontext von um die Debatte von Rassismen innerhalb der muslimischen Community erlebt. Wir haben das in der Debatte um strukturelle Probleme erlebt. Diese Haltung, die quasi so aus der Ferne irgendwo auch so eine Art von Ablasshandel bedeutet. Also dadurch, dass ich halt nicht kritisiere, was konkret innerhalb der muslimischen Gesellschaft ist, muss ich mich dort halt auch nicht zeigen lassen. Vielleicht komme ich zu den Freitagsgebeten, zu den Festtagsgebeten, aber ich krümm keinen Finger für die muslimische Community, aber sorgt dann halt dafür, dass sie nicht kritisiert werden kann. Wo ich dann sage, damit tut ihr der Community ehrlich gesagt keinen Gefallen, sondern im Gegenteil, ihr sorgt eher dafür, dass immer wieder und auch mit Beständigkeit Menschen vermeintlich für diese Community aktiv werden können, eine Funktion in dieser Community bekommen, die das nicht mal im Ansatz verdienen, aber darauf vertrauen können, ich kann so viel Mist bauen, wie ich will. Trotzdem wird es da welche geben, die mich beschützen, einfach nur, weil ich Muslim bin.
Ja, also ich kann bei euch und gerade auch bei mir feststellen, dass dieses Thema uns emotional auch anfasst und berührt. So eine gewisse Empörung über die eigenen Unaufrichtigkeiten der eigenen Gemeinschaften. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das Thema, was wir in Zukunft bearbeiten müssen. Weil wenn wir überzeugend und glaubwürdig in dieser Gesellschaft agieren wollen, als Gemeinschaft, auch als organisierte, strukturell organisierte Formen muslimischen Lebens, dann führt kein Weg an Aufrichtigkeit dieser Gesellschaft und uns gegenüber vorbei. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir heute sehr offen darüber gesprochen haben. Und ich hoffe, dass diejenigen, die sich hier kritisiert und angegriffen fühlen, das zum Gegenstand und zum Anlass nehmen, möglicherweise uns anzusprechen und vielleicht auch in einer ähnlichen Runde bei uns zu Gast zu sein. Dann können wir das Gespräch dann intensiver in dieser Direktheit auch führen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir durch diese Form der Transparenz auch mehr Aufrichtigkeit in den Diskurs bekommen. Jetzt will ich euch durchaus die Möglichkeit lassen, noch etwas loszuwerden, falls euch intensiv noch daran gelegen ist, einen Gedanken in diese Runde, in dieses Gespräch hineinzuwerfen. Sonst würde ich vorschlagen, dass wir zu unserem Ritual kommen, mit dem wir jetzt Timur wahrscheinlich überraschen, weil wir das immer nie ankündigen bei den Gästen, dass wir am Ende für unsere Playliste dieses Podcastes einen Musiktitel vorschlagen, der in irgendeiner Weise, sei es der Interpret oder der Text oder die Melodie oder sonst etwas, mit dem Thema der Diskussion verbunden ist. Das kann auch eine sehr ferne Verbindung sein. Und ich rede an dieser Stelle häufig immer etwas länger, damit alle anderen die Möglichkeit haben, an sich Gedanken über einen Titel zu machen. Ich weiß schon, welchen ich nehme. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass wir heute einen österreichischen Gast bei uns haben, natürlich einen österreichischen Interpreten, den Star des Austropop sozusagen, Reinhard Fendrich, mit seinem Werk Besser wird's nicht, das ist mein Musiktitel, weil er darin in den Lyrics ein sehr schönes Wortspiel hat, dass das, was war, nicht immer war gewesen ist. Also das, was war in der Vergangenheit liegt, nicht immer war, also zutreffend gewesen ist. Wenn man mit diesem Blick in die Vergangenheit schaut und etwas pessimistisch der Ansicht ist, es wird in Zukunft nicht besser, sondern nur schlechter, ist manchmal dieser Blick zurück, offenbart dann das das, was man sehr schlecht findet, häufig auch in der Vergangenheit zu finden ist. Insbesondere zum Ende seines Stückes hin thematisiert er das auch, dass Österreich, das aus Schutt und Aschen erbaut worden ist, aber leider noch von dem Gedanken gut durchdrungen ist, das vor dem Einsturz noch vorhanden war. Also das fand ich ganz bezeichnend und so ein bisschen das Thema Aufrichtigkeit und Blick in die eigenen Strukturen. Und das von war und war, das fand ich sehr schön. Deshalb mein Musiktipp in dieser Richtung, Reinhard Fendrich, Besser wird's nicht. Und ich hoffe, dass diese lange Ankündigung dafür gesorgt hat, dass ihr euch jetzt auch einen Titel ausgesucht habt. Wer möchte als nächstes?
Ich schließe mich diesem Musikwunsch an, möchte aber kritisch darauf hinweisen, dass der liebe Murat das natürlich jetzt nicht spontan quasi aus dem Ärmel geschüttelt hat, weil sogar die Lyrics quasi hier nochmal interpretiert wurden. Er hatte also hier eine ganz andere Vorbereitungszeit. Ich schließe mich daher an, weil es ein guter Tipp ist, aber ich möchte kritisch anmerken, dass es eine Form der Manipulation war.
Pass auf, dann fühl dich doch von Reinhard Fendrich inspiriert und wähle den Titel Habt ihr Wien schon mal bei Nacht gesehen? Also ähnlich geht es da auch, glaube ich, ein schönes Stück. Und das wäre doch eine Liebeserklärung an Wien.
Eine Liebeserklärung an Wien braucht es. Nein, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes, ein sehr, sehr schöner Tipp. Natürlich, unsere inoffizielle Nationalhymne I'm from Austria ging ja auch immer aus dem einfachen Grund, weil einfach bei uns alles, also wir sind nicht eine Insel der Seligen, wie uns mal ein verstorbener Papst genannt hat, sondern wir sind eigentlich ein Archipel an Absurditäten. Und dieses Lied fängt es für mich eigentlich sehr gut ein. Aber heute, weil du auch dich hier natürlich illegalerweise vorbereitet hattest und dir die Lyrics auch nochmal genau angesehen hast, schließe ich mich deinem Musiktipp natürlich an.
Okay, dann stehen wir fest wie eine Burg mit Reinhard Fendrich hier zu zweit und warten mal, was hier von Capital Bra jetzt gleich zitiert wird.
Ich greife zurück auf Haftbefehl. Nicht in Berlin.
Das soll jetzt Kapital, aber kein Hinweis Kapital. Auf die Razzien sein, oder was?
Nein. Das ist nur Zufall. Nicht Capital Bra aus Berlin, sondern aus Frankfurt-Offenbach. Haftbefehl, ein etwas älterer Titel aus seinem Album Unzensiert. Und zwar den Track Aus Hater werden Fans.
Okay.
Ich werde mich der Tradition, die jetzt Murat hier eröffnet hat, mit dem Versuch, etwas Programmatisches in die Runde zu geben, tatsächlich auch anschließen. Ich habe ein Stück von meinem Lieblingsjazzer Ibrahim Malouf, ein Trompetenvirtuose, den ich tatsächlich sehr ans Herz legen kann. Und der hat ein sehr, sehr schönes Stück, das man auch in einer Live-Version sich anschauen kann, was ich auch empfehlen kann. Also die Energie, die da drin steckt, die ist unglaublich. Aber der Titel, so als Vorschlag, wie man sich halt tatsächlich vielleicht auch mit aus solchen Affären auch herausziehen kann oder wie man mit diesen Affären auch umgehen kann, auch das ist eine Möglichkeit, die man als Reaktion zeigen kann. Und der Titel lautet True Sorry.
Alles klar. Vielen Dank auch für die musikalischen Tipps und insbesondere vielen Dank an Timon Raksak aus Wien, dass er sich die Zeit genommen hat, bei uns, bei den Dauernörklern heute zu Gast zu sein und uns diese Einblicke zu gewähren, die sehr spannend und interessant für uns gewesen sind und hoffentlich für alle, die auch zuhören. Bis zum nächsten Mal bei den Dauernörklern. Auf Wiederhören.
Ciao.
Servus.
Salam alaikum.